Hallo, hallo, willkommen zur heutigen Sendung. Heute am Mikrofon Sophie. Ich werde euch heute durch diese Sendung geleiten. Ihr seid natürlich wie immer um 16 Uhr auf Radio X bei dem Politopia Magazin. Wir senden als BürgerInnen Frankfurt für euch BürgerInnen Frankfurts Themen rund um Frankfurt und auch darüber hinaus. Natürlich auch Themen, die für die ganze Welt relevant sind. Dazu habe ich mir heute das Thema nachhaltiges Bauen rausgesucht. Es ist ein Thema, mit dem ich mich selbst noch nicht so wirklich viel auseinandergesetzt habe. Aufgrund dessen, dass ich selbst Mitglied bei einem Wohnprojekt bin, ist es auf jeden Fall mehr in mein Interesse gerückt und ich habe gemerkt, dass es auch eigentlich für alle anderen relevant sein kann, ja. Im besten Fall wohnen wir alle schon in einem Haus. Natürlich gibt es Menschen, die keine Wohnung haben. Aber auch für diese Personen ist es relevant, dass sich auf dem Wohnungsmarkt was ändert. Und da hat tatsächlich auch das nachhaltige Bauen oder die Nachhaltigkeit in der Baubranche an sich einen großen Faktor. Wie bei vielen anderen Themen auch, ist das auch eng verwoben mit unterschiedlichen Themenbereichen. Ja. Also wenn wir vom nachhaltigen Bauen sprechen, dann wird meist von drei klassischen Dimensionen gesprochen. Also aus diesen Dimensionen wird nachhaltiges Bauen gedacht, beispielsweise aus einer ökologischen. Ja, also da geht es auch viel um Baustoffe, wie können Baustoffe nachhaltig verwendet werden, welche Baustoffe werden abgebaut. Und welche können vielleicht auch wiederverwendet werden, dann und wie ist das im Einklang mit der Umwelt oder Ökonomie, wie können wir bauen auch kostengünstig gestalten und zusätzlich ökologisch bauen und das Soziokulturelle natürlich, ne, also wie funktioniert die Wohnungspolitik, wie werden Wohnungen vermietet, wie werden Brachflächen genutzt, wie werden freistehende Häuser genutzt oder werden sie einfach stehen gelassen und was hat das auch mit einer politischen Dimension zu tun? Das einfach erstmal vorweg. Ich habe ein Gespräch geführt mit einer Architektin von Architects for Future. Miriam ist die Architektin, mit der ich gesprochen habe, die schon eine ganze Weile auch als Architektin arbeitet, seit 8 Jahren, sagt sie auch in dem Interview. Und ich habe sie mal zu ihrem Standpunkt des nachhaltigen Bauens gefragt. Sie ist natürlich Expertin auf diesem Gebiet, also Expertin als Architektin und beim Bauen und hat sich darüber hinaus über ihre Profession, aber auch damit nachhaltigen Bauen auseinandergesetzt und ist dazu auch politisch aktiv in dieser Gruppe Architects for Future. Das fand ich ganz interessant, dass sich da wirklich Architektinnen zusammenschließen und gemeinsam überlegen, wie können wir beispielsweise nachhaltiges Bauen stärker in die Politik herantragen. Vielen Dank, dass du hergekommen bist und dich bereit erklärst, ein Interview mit uns zu machen, dem Politopia-Magazin. Als allererstes, genau, wir wollen uns heute mit nachhaltigem Bauen beschäftigen, aber erstmal zu dir selbst. Wer bist du denn eigentlich?
Also erstmal auch vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ihr euch für nachhaltiges Bauen interessiert. Ich bin Miriam Rabund und Architektin, 35 Jahre alt. Und ich bin hier heute für Architects for Future.
Mhm. Okay, du bist bei Architects for Future und Architektin. Was ist dein Interesse dahinter, bei dieser Gruppe mit dabei zu sein? Und was ist das Anliegen dieser Gruppe?
Also mein Interesse ist erstmal, ich glaube, ich habe relativ hohes Umweltbewusstsein. Wenn man die Hintergründe kennt und sich damit beschäftigt, dann tut sich da auch so eine gewisse Dringlichkeit einfach auf. Und dazu gebracht hat mich eigentlich eine Studienfreundin, die früher auch mal bei Greenpeace war. Und dann kam sie halt, ne, quasi mit Architects for Future, hat dann die Ortsgruppe Heidelberg gegründet und wollte sich dann in Heidelberg gerne da einsetzen. Und dann haben wir sie halt unterstützt, so ein bisschen aus der Ferne, auch aus Genf und aus Frankfurt, weil wir sie einfach kannten, ja. Und was macht Architects for Future? Die setzen sich eben für einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche ein. runtergebrochen. Und da gibt es jetzt so diverse Fakten, die ich jetzt mal vortragen könnte, warum das eigentlich so wichtig ist. Vielleicht einfach, weil...
Also ist von Architects for Future Nachhaltigkeit auch ein Kernpunkt, Nachhaltigkeit beim Bauen?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also darum geht es im Prinzip. Mhm. Ja. Also das ist ja solidarisch quasi zur Fridays for Future-Bewegung, ne? Und spezialisiert sich halt so ein bisschen auf die Baubranche, einfach weil wir das natürlich wissen. Aber wir sind auch nicht nur Architekten, also wir sind auch Bauingenieure, Handwerker, alle möglichen. Ne? Also heißt zwar Architects for Future, aber in Österreich beispielsweise heißt es Build for Future. Und das trifft es vielleicht auch ein bisschen eher. Ne? Mhm. Und es ist ja nur so, dass man quasi weiß, dass Fliegen vielleicht schlecht ist für die Umwelt. Man weiß, Massentierhaltung ist nicht gut, vielleicht weniger Fleisch essen und so weiter. Aber die wenigsten kennen eigentlich die Auswirkungen von der Baubranche auf die Umwelt. Und um da jetzt mal so ein paar Werte zu nennen, die das Ganze vielleicht ein bisschen besser einsortieren lassen. Zum Beispiel die Treibhausgasemissionen, ne, das hört man vielleicht jetzt schon öfter, 40% der Treibhausgasemissionen gehen auf den Bausektor zurück. Und ja, wie kommt das? Also das kommt zum einen daher, dass das Betreiben von Gebäuden, also Heizen, Strom, Licht, Lüftung und so weiter, das sind ungefähr 30%. Und die anderen 10%, das ist die Herstellung der Gebäude und deren Rückbau, also vor allem die Herstellung halt einiger Baustoffe. Und ganz vorne mit dabei ist natürlich Stahl und Beton. Alleine die Herstellung von Zement verursacht 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Mhm. Also das heißt, das ist ungefähr das Doppelte, was das Fliegen verursacht. Und trotzdem ist es so völlig unterm Radar eigentlich. Ne? Mhm. Ja, das nächste wäre quasi der Rohstoffabbau. In Deutschland ist das so, dass der Verbrauch an mineralischen Rohstoffen, der verbaut wird, also ja, wenn nicht Kalk und ne, Gips und so weiter, das macht ungefähr 90% der inländischen Entnahmen ab. Und das ist natürlich die Frage, warum ist es jetzt so schlimm? Ne? Aber vielleicht kann man das mitverfolgen, dass hier und da werden Wälder besetzt, ne? Weil für Rohstoffabbau muss halt oft irgendein Wald gefällt werden, irgendein Ökosystem wird zerstört. Ne? Bei Sandabbau ist das auch ziemlich gravierend. Mhm. Und diese Ökosysteme speichern natürlich auch CO2, ne? Und sind wichtig für die Biodiversität und so weiter. Ja. Das ist quasi der Präsident des Umweltbundesamts, hat das mal ganz schön gesagt in meinem Interview im Deutschlandfunk. Das ist quasi die Kerze von zwei Seiten abbrennen. Also einmal sehr viel CO2 ausstoßen und auf der anderen Seite Ökosysteme dann noch zerstören durch den Rohstoffabbau. Mhm. Ja, wenn ihr noch mehr davon wollt, also 50% des Müllaufkommens auf den Bausektor zurück.
Okay. Ja, nee, das ist mir auch alles gar nicht so bewusst gewesen, dass das wirklich so im Verhältnis zu den anderen Dingen so ein großes Ausmaß hat. Aber du kannst gerne auch noch ein paar weitere Beispiele nennen. Ich finde es sehr spannend auf jeden Fall.
Also das Müllaufkommen ist auch ein großer Punkt, 50% des Müllaufkommens. Und das Problem ist eben bei diesen Baustoffen...
Also quasi von dem Baumüll sozusagen.
Genau. Mhm. Also sehr viel davon ist auch Aushub. Also, ne, weiß ich nicht, wenn man jetzt einen Tunnel gräbt oder sowas, ne, der ganze Aushub, die ganze Erde, die dann da anfällt, das gehört auch, kommt da mit rein, ne, und auch Straßenabbruch und sowas und Infrastrukturen. Aber es ist nichtsdestotrotz immer noch ein ganzer Batzen, ne, und das ist vor allem deshalb ein Problem, weil diese Baustoffe halt oft einfach giftig sind. Ne? Also jeder kennt jetzt Asbest, aber die Dämmstoffe, die wir jetzt verbauen, die sind auch nicht unbedingt, also ist fraglich, ob die so viel besser sind. Ne? Mhm. Also man kennt vielleicht dieses Polystyrol, ne? Da sind meistens Flammschutzmittel drin, damit es halt nicht brennt, wenn es mal brennt. Aber die sind halt auch giftig und machen das Ganze halt zu einem Sondermüll, dann ist das Ganze noch verklebt, ne? Auf die Dämmung kommt direkt der Putz drauf und die Dämmung wird an die Fassade verklebt. Man kann das nicht mehr so richtig gut trennen am Ende alles, ne? Ja, und bei den mineralischen Baustoffen, Beton, ist halt oft das Problem, dass man die nicht gut recyceln kann. Und es gibt halt immer ein Downcycling. Ja? Also da ist Sand drin, da ist Kalkstein drin, Zement und so weiter. Ne? Und das ist alles richtig gut, hält das zusammen, wie Beton halt. aber man kann das halt nicht mehr in die Einzelteile zerlegen. Mhm. Und man kann es halt auch nicht so richtig gut verformen, ne? Ohne weiteres, ja. Also irgendwie anderweitig einbauen, ne?
Kannst du, ich habe dazu zwei Fragen. Erstmal irgendwie für andere vielleicht und auch für mich nochmal erklären, was mineralischer Baustoff bedeutet.
Also mineralische Baustoffe sind zum Beispiel Gipskarton, da ist Gips drin. Es ist aber auch ja Beton, ne? Sand, Kalkstein. Oder auch Ziegel, ne? Das wäre auch mineralisch. Und das steht so ein bisschen im Gegensatz zu organisch, ne? Oder also nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und Stroh und so weiter, ne?
Mhm. Okay.
Also das sind so immer diese Hard Facts quasi, auf die wir unsere Argumente bauen.
Das, also du hattest gesagt, Beton ist nicht recycelbar.
Ja.
Ja. Aber gibt es denn, also ist nicht Recycling sowieso schwierig in der Baubranche? Also das quasi, also ich hatte mal irgendwie gehört, dass es gibt dann ein Recyclingprodukt für einen, also was weiß ich, irgendwie etwas recycelt für ein Haus und das wird dann auch dafür maßgeschneidert sozusagen und ist dann aber eigentlich nicht wiederverwendbar für was Neues, für einen weiteren Bau zum Beispiel.
Ja, also bei Beton speziell ist es so, dass ja oft von Recycled Beton die Rede ist, aber tatsächlich ist es nicht wirklich recycelt, sondern es ist ein Downcycling. Und zwar, also wenn wir da jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen, dann kann man sich vorstellen, so in den 70er Jahren gab es ja diese Waschbetonplatten, ne, mit diesen großen Körnungen drin. Also das ist ein Bestandteil von Beton, sind halt diese Gesteinskörnung quasi, ne? Also der Kies. Und dann wird das Ganze zusammengeklebt noch mit Zement und Sand ist da auch noch mit dabei. Und ja, also dieser Zement ist quasi Kalkstein. Und bei dem Kalkstein ist das Problem, dass der halt stark erhitzt werden muss, meistens auf 1400 Grad. Also da muss man richtig Energie reinfeuern, damit es zu dieser Sinterung kommt. Und wenn man den so heiß macht, dann ist das nicht nur, also kommt nicht nur das CO2 quasi dadurch, dass man den Ofen irgendwie beheizen muss, mit Müll oder mit Kohle oder womit auch immer, sondern es kommt auch noch aus diesem Kalkstein raus. Mhm. Weil der Kalkstein entstanden ist vor vielen, lass mich nicht lügen, Millionen Jahren. Da gab es viel CO2 auf der...
Vor langer, langer Zeit.
In einem anderen Erdzeitalter in jedem Fall. Genau, da gab es viele kleine Schalentierchen und die haben dieses CO2, was damals sehr viel in der Atmosphäre war, gebunden in ihren Kalkschalen. Und dann ist daraus eben ja der Kalkstein geworden, ne, in den Alpen und wo auch immer. Und wenn man diesen Stein jetzt heiß macht, dann kommt dieses CO2 eben einfach wieder raus. So, ne? Also es ist nicht nur der Ofen, sondern es ist auch halt der Kalkstein selbst, der dann nochmal CO2 abgibt, das eigentlich fossil ist. Fossil eingelagert und und das ist so ein bisschen das CO2-Problem, so, ne? Oder das Treibhausgasproblem bei der Herstellung von Zement. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie kann man das jetzt recyceln? Weil man kann es ja, wie gesagt, nicht wirklich auseinandernehmen, ne? Also kann man schon mittlerweile das Fraunhofer-Institut hat da was ausprobiert, aber es ist noch nicht wirklich praktikabel und es ist auch mit sehr hohem Energieaufwand. Und dieser Recycle-Beton macht eigentlich nur eine einzige Sache, und zwar diese Gesteinskörnung, die man in diesem Waschbeton aus den 70er Jahren sieht, die wird zum Teil, aber auch nur zum Teil, ersetzt durch Abbruchmaterial. Genau, also man braucht immer noch den Zement, man braucht sogar mehr von dem Zement. weil man nicht genau weiß, wie gut dieses Abbruchmaterial hält. Vielleicht hält es nicht ganz so gut wie der Kies oder ne, dieses Gestein, was man sonst reintut. Also lieber mehr Zement für mehr Festigkeit, und Sand braucht man auch noch. Also das heißt, es gibt so gut wie keine CO2-Einsparung, und Rohstoffe werden auch nur zum Teil eingespart, nämlich dieser Kies halt, ne? Also kann man nicht wirklich von einem Recycling sprechen. Also es ist nicht so aus der alten Plastikflasche, die wird einfach in Form einer neuen Plastikflasche gegossen, sondern es ist wirklich, ja, es ist wirklich, ja, wirklich ein Downcycling. Ne? Mhm. Genau.
Okay, und aber wenn ich jetzt, wie ist das, ich weiß gar nicht, hast du da gerade schon was zugesagt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Haus habe, was abgerissen werden soll, ist das wirklich, ist das brauchbar, um das wiederzuverwenden, das Material jetzt in diesem Sinne?
Also manche Materialien ja. Also Gipskarton kann man, soweit ich weiß, sehr gut recyceln, es wird aber fast nicht gemacht. Glas kann man natürlich auch einschmelzen, aber es ist halt immer unter viel Energieaufwand. Ne? Mhm. Ja, und bei Beton oder ne, so ist es halt schwierig. So teilweise kann man so Backstein oder Ziegel vom Dach, wenn man die ordentlich voneinander trennt und ne, dann wieder vorsichtig irgendwo stapelt, dann kann man die natürlich auch woanders wieder einbauen. Ne? Ja, die Frage ist halt, ob das immer so, also es wird halt einfach nicht praktiziert im Moment. Aber es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, das im Moment sehr populär ist und überall in der Baubranche auch auftaucht, auf jeder Nachhaltigkeitsveranstaltung. Die heißen Concula, und die haben sich ein ziemlich gutes System ausgedacht. Und zwar, wenn ein Haus abgerissen werden soll, dann gehen sie dahin, aber meistens schon 3-4 Monate vorher, und gucken sich an, was da drin ist. Und dann gehen sie auch mit dem Abbruchunternehmer rein, der diesen Abbruch nachher machen soll. Und ne, dann gucken die zusammen, okay, was müssen wir ja machen, wie können wir das so voneinander trennen, dass wir es woanders wieder einbauen können. Dann haben sie halt, ne, diese 3-4 Monate haben sie Zeit, einen Abnehmer zu finden. Das ist auch noch ganz wichtig, sie müssen nicht irgendwo lagern oder so. Oder nur kurz halt. Ne?
Ja.
Und ja, sie haben eigentlich schon ein Leistungsverzeichnis. Also sie können halt schon einen Preis nennen, dadurch, dass sie mit dem Abbruchunternehmer direkt halt in das Haus reingehen. Und das funktioniert wohl ganz gut, ja.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen. Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen. Beziehungsweise, naja, es ist ein bisschen allgemeiner, worauf eben Bauprojekte jetzt achten sollen, wenn sie beispielsweise neu bauen.
Also hier gibt es also noch ein paar mehr Punkte.
Ja.
Also das ist mit dem Recycling schon mal ein sehr guter Ansatz oder Wiederverwendung von Materialien. Aber was eigentlich wichtiger wäre oder eben auch genauso wichtig, also eigentlich sollte man erstmal Neubau vermeiden, das wäre immer die erste Strategie quasi, weil ich hatte ja vorhin die Zahlen genannt, ne? 30% ist Betrieb und 10% ist Herstellung. So. Wenn man das jetzt sozusagen betrachtet, so im Jahr die globalen oder die Emissionen prozentual, aber wenn ich jetzt nur ein Haus anschaue, dann ist diese Herstellung, macht über die Hälfte aus, also Herstellung und Abriss, über die Hälfte der Treibhausgasemissionen. Also das heißt, wenn ich jetzt abreiße und neu baue, dann vernichte ich erstmal diese grauen Emissionen, so heißen diese Emissionen, die quasi bei der Herstellung von dem Gebäude entstehen. Damit werden die vernichtet und ich muss sie halt neu aufwenden quasi. Ne? Ja, und dafür verbrauche ich dann ein bisschen weniger wahrscheinlich im Betrieb. So, ne? Wenn ich ganz neu und super effizient baue, dann muss ich weniger heizen, sage ich mal, so in der Regel. Ne? Aber wenn ich jetzt saniere, dann habe ich zwar weniger graue Emissionen, weil ich vielleicht nur eine Dämmung brauche, ne, anstatt den ganzen Rohbau nochmal. Aber ich werde wahrscheinlich nicht so effizient sein. Also das heißt, ich werde wahrscheinlich immer ein bisschen mehr heizen müssen als im Neubau. Aber wenn ich das jetzt betrachte so, ich reiße ab und baue neu und habe danach ein super effizientes Haus und ich betrachte, ich lasse das alte Haus stehen, saniere das und bin nicht super effizient, dann ist eigentlich das Stehenlassen und Sanieren meistens die bessere Lösung, also in den allermeisten Fällen. Also das Wichtigste wäre, wenn man jetzt sagt, okay, nachhaltig bauen, wäre vielleicht erstmal zu überlegen, vielleicht muss ich gar nicht neu bauen, vielleicht kann ich was finden, was ja schon eigentlich, ja, was mir vielleicht ganz gut passt oder was ich umfunktionieren kann. und dann erstmal sanieren. Ne? Und
wir können es schaffen, den Bedarf an Wohnraum zu decken, auch ohne neu zu bauen, indem wir den Wohnraum, der bereits da ist, effizienter nutzen. Also beispielsweise, indem wir den ländlichen Raum attraktiver machen, vielleicht durch Anbindungen oder auch durch Arbeitsbedingungen. Ne? Beispielsweise, dass man das Homeoffice einfach ein bisschen großflächiger anerkannt und akzeptiert wird. Man könnte aber auch anders ansetzen oder noch an anderen Stellen ansetzen. Beispielsweise, wenn Personen allein in einem Einfamilienhaus leben, ne, weil die Kinder ausgezogen sind und weil sich das eben mit der Zeit dann so ergeben hat und die Person ist jetzt in dieser Situation gar nicht glücklich, ne, in diesem Haus alleine und fühlt sich vielleicht einsam, dann könnte man da unterstützen, indem man Wohnraum vermittelt. Das heißt vielleicht sich mit anderen zusammentut, denen es ähnlich geht und dann in ein Wohnprojekt geht, in dem sich alle wohlfühlen und was die Situation für alle eben schöner und einfacher macht. Ne? Und dann wäre dieses Haus dann beispielsweise wieder frei, einfach für eine Familie. Das ist irgendwie ein wichtiger Aspekt vielleicht, ne? Weil das heißt ja immer bauen, 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 wird immer suggeriert von der Politik halt auch. Ne? Dabei ist das vielleicht gar nicht unbedingt immer nötig.
Wenn das jetzt überhaupt nicht geht, da müsste man eigentlich versuchen, möglichst auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen oder auf diese althergebrachten traditionellen, ne, wie zum Beispiel Lehm. Also Lehm ist einfach nur Erde und die kann ich dann formen, ne, kann sie stampfen oder irgendwie, ne, in eine Form bringen, anwerfen oder wie auch immer. Und das gibt ein super Raumklima und also ist wirklich ein super toller Baustoff. Und ich kann den ganz einfach recyceln, indem ich ihn einfach nass mache und in eine neue Form gebe. Ne? Und bei den nachwachsenden Rohstoffen ist es so, wenn sie wachsen, dann nehmen sie erstmal CO2 auf aus der Atmosphäre, Photosynthese und so weiter. Und das ist dann quasi der Kohlenstoff ist dann eingelagert in diesem Holz. Und solange dieser Kohlenstoff, also solange das in meinem Haus ist, das Holz, dann habe ich auch diesen Kohlenstoff eingelagert eigentlich. Mhm. Ne? Also habe ihn quasi direkt der Atmosphäre entzogen. Und ich habe keine Rohstoffe abgebaut, ne? Das wächst nach im Idealfall, wenn es regnet und so. vielleicht ist das der Weg, den man versuchen sollte zu gehen, eben möglichst auf nachwachsende Baustoffe zu setzen, als auf diese mineralischen.
Also ich hatte so mitbekommen, dass aktuell tatsächlich in der Baumbranche oder auch generell was Rohstoff Vorhandenheit anbetrifft, dass eben Holzknappheit aktuell auch einfach ein Thema ist oder dass der Holzmarkt aufgekauft wurde sozusagen. Und so ein Holz, also ich frage mich dann manchmal, wie das im Verhältnis zueinander steht, weil so ein Holz braucht ja auch ziemlich lange, bis es nachgewachsen ist.
Ja.
Also ist es wirklich nachhaltiger, dann das Holz abzuholzen und damit zu bauen?
Ja, also ich glaube nicht so rein Bauchgefühl, ich kenne dazu jetzt aber keine Studien, dass wir so den ganzen Neubau, dass wir die ganzen Neubauprojekte, die es aktuell gibt, mit Holz machen könnten. Also ne, ich gucke mir den Wald an, ich gucke mir die Baustellen an, okay, vielleicht. die Frage ist halt, es wird halt einfach super viel abgerissen und irgendwo wieder hochgezogen. Ne? Und das ist halt was, wo man sagen muss, also das muss auf jeden Fall gebremst werden. Und es muss jetzt aber auch nicht unbedingt immer nur Holz sein. Ne? Du hattest ja vorhin auch von Recycling gesprochen. Und das ist tatsächlich so, dass es ganz schöne Projekte gibt. Aktuell auch eins in Frankfurt. Da wird das Holz nämlich gesteckt. So. Und das heißt tatsächlich, wenn ich das Holz nur stecke und nicht irgendwie verklebe, dass ich es danach eben auch wieder so auseinandernehmen kann. Ne? Dann, und wenn ich weiß, okay, ich habe diese und jene Teile, könnte ich die theoretisch dann woanders auch verbauen, ne? Und also da funktioniert das vielleicht schon besser, es ist auch sehr leicht, also man kann es vielleicht gut transportieren, besser als jetzt so eine Stahlstütze oder Betonstütze oder irgendwie sowas, ne? Es gibt aber auch andere ganz, ganz gute Ansätze, zum Beispiel gibt es jetzt den lasttragenden Strohballenbau, da bin ich da bin ich Feuer und Flamme.
Klingt spannend.
Auf jeden Fall, ich habe auch Seminar belegt, wo man das mal ausprobiert. Mhm. Und zwar werden da einfach Strohballen gestapelt wie sonst halt Steine. Und dann wird ein Dach drauf gesetzt und das funktioniert total gut. Mhm. Hier gibt es einen Architekten in der Schweiz, der heißt Werner Schmidt. Und der hat das ganze Experiment, glaube ich, dreigeschossig gemacht. Also ein riesen Strohhaufen. Ich liebe auch die Fotos von dieser Baustelle. Das ist einfach ein riesen Strohding. Und da drauf wird dann das Dach gesetzt. Und dann, wie Gott wollte, ist, das war glaube ich in der Schweiz, ist da eine Lawine in das Haus gerast. Mhm. Und es ist tatsächlich stehen geblieben. Davor war massiv ein Treppenhaus aus, ich glaube unten, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube unten waren das Fundamentsteine und so weiter und oben ging es dann weiter mit Holz. Und das ist tatsächlich kaputt gegangen, ne? Weil es quasi sehr steif ist, sehr rigide und dann kommt halt ne, diese Wucht und dann ist natürlich, wie wenn man jetzt eine Tasse fallen lässt, geht die kaputt. Mhm. Ne? Aber dieses Stroh ist halt eher wie so ein Flummi, ne? Mhm. Das hat sich dann so ein bisschen vielleicht so verbogen, minimal.
Es fügt sich ein bisschen, ne?
Und dann geht es wieder in seine originale Form zurück. Ja, das finde ich auf jeden Fall also super, super spannend. Und Stroh wächst so schnell nach, so ein bisschen, ne? Mhm. Wie Bambus ist halt ein Gras, ne? Und ja, also einfach Wahnsinn. Ich glaube, daran muss man bleiben und viel, viel mehr so in diese Richtung gehen.
Mhm. Ja. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe auch, du hast gemeint, dass du Architektur fertig studierst oder studierst aktuell? Oder du bist fertige Architektin?
Ich bin schon lange fertig, genau. Ich arbeite schon seit 8 Jahren.
Okay, alles klar, weil du gerade vom Seminar, aber dann ist das, genau. Hat es denn in deinem Studium damals eine Rolle gespielt, die Nachhaltigkeit?
Nicht so wirklich. Also es war mir nicht wirklich bewusst. Ne? Wahrscheinlich war das schon mal irgendwie in einer Baustoffkunde-Vorlesung, ja, ne, 1500 Grad oder 400 oder wie auch immer, ne? Vielleicht habe ich es irgendwo gelesen, aber ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Ne? Man kennt sich auch nicht so aus. So, was heißt das jetzt, dass das so viele Emissionen sind? Mhm. Und dass da nochmal irgendwie das CO2 aus dem Kalkstein rauskommt, das war mir jetzt auch komplett neu. Ne? Mhm. Also das haben wir, also ich meine, das haben wir nicht so gelernt. Ne? Und das mit dem Lehm kam vielleicht auch vor, ne? in Baustoffkunde. Ich erinnere mich da aber noch an eine Folie, da war halt so eine Hütte in Afrika drauf, ne? Mhm. Also, ne, wenn das regnet, dann weicht es auf und so. Mhm. Also es war, so richtig gut gelernt haben wir das dann nicht. Also schon gar nicht so, dass ich mich jetzt getraut hätte, das irgendwo zu planen oder so. Mhm. Ne? Und ich hatte ja auch vorhin dir schon erzählt, dass das Wissen über diese traditionellen Baustoffe, die aber super nachhaltig sind eigentlich, verloren gegangen ist. Mhm. Und jetzt haben wir halt so ein Seminar da veranstaltet im Ahrtal, weil da einfach super viele alte Häuser stehen, so alte Fachwerkhäuser, die jetzt auch kaputt gegangen sind. Und die Idee war, dass wir einfach so ein Seminar machen, wie fache ich jetzt so ein Gefach richtig aus. Ne? Und dann haben wir dann da Lehmsteine eingebaut, zusammen mit einem Lehmbauer, der da vor Ort sich sehr engagiert und das eigentlich so als Kurs angeboten hatte, so als Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn du jetzt ein altes Fachwerkhaus hast und das ist kaputt gegangen oder du musstest da vielleicht irgendwas austauschen, weil das verseucht war, weil da, was weiß ich, Öl aus der Nachbarheizung dann da in die Wand geflossen ist oder wie auch immer, dann bietet er quasi dieses Seminar an und zeigt dir, wie du das sanieren kannst, fachgerecht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann klinken wir uns da ein, so als Architects for Future und machen dieses Seminar mit. Und danach gehen wir halt mit den Leuten und gehen denen da zur Hand, ne? Weil es ist ja schon viel Arbeit und so und der Winter kommt und die Häuser müssen ja möglichst zu sein. So, das war die Idee. Und da waren die auch offen für und haben uns dann eingeladen. Das war sehr schön. Mhm. und dann habe ich das einfach mal in so ein paar in den Ortsgruppen gestreut und dann war innerhalb von wenigen Stunden waren 2 Wochenenden komplett voll und alle wollten unbedingt über Lehm lernen, ne, und das mal einfach ausprobieren. Und an einem dieser Wochenenden hatte auch jemand erwähnt, so, ja, an der Uni, das ist halt schwierig, ne, da gibt's dann ein Seminar und alle wollen es belegen und, ne, eigentlich kommt man da nicht so richtig ran und oft kommen auch die Studis in die Ortsgruppe und sagen, ich möchte gerne was über nachhaltiges Bauen lernen und freue mich über den Input und so. Mhm. Ne? Also man merkt ja schon, dass da der Wille größer ist als das Angebot, was das angeht an den Unis. Mhm. Ist so mein Eindruck jetzt, ne, als mittlerweile Außenstehende.
Also das heißt jetzt, genau, du hast von dem Seminar in Ahrweiler gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es wirklich so, dass jetzt quasi versucht, unterstützen mit Lehmhäusern dort das Dorf wieder aufzubauen?
Ja, also diese Fachwerkhäuser, das ist quasi ja viel aus Lehm. Ne? Also die haben dann diese, ne, man sieht ja außen das Holz, diese Holzstruktur. Und im Zwischenraum ist eigentlich immer Lehm. Ne? Mhm. Und das funktioniert auch super gut. Einfach aus dem Grund, weil Lehm strebt meistens eine Feuchte an von ungefähr 6%. Und das Holz, das gammelt halt so, fängt an zu gammeln. Oder es wird kritisch bei 12% Feuchte. Mhm. So, das heißt, man versucht ja immer so einen Ausgleich zu finden, wenn man zwei Stoffe nebeneinander hat. Ne? Und das heißt, dieser Lehm, der hält das Holz immer trocken, weil er immer diese 6% anstrebt. Und darum konserviert er quasi das Holz oder auch Stroh. Ne? Man hat ganz oft Stroh im Lehm dann noch als Bewährung. Und das gammelt halt nicht, weil es von dem Lehm eigentlich konserviert wird. Und es gibt eigentlich nicht wirklich eine gute Methode, ne, diese Fachwerkhäuser anders zu sanieren. Wenn ich da jetzt Zement oder Betonsteine oder sowas, ne, oder Yton oder was auch immer reintun würde, dann würde dieser Zement, der bindet halt sehr lange ab. Also der gibt sehr, sehr lange immer Feuchtigkeit ab und der würde das Holz zerstören. Also man darf eigentlich nie Beton oder Zement direkt mit Holz in Kontakt bringen. So. Also das heißt, diese Häuser müssen eigentlich man müsste die so sanieren, ne? Oder man müsste auch so hergehen. Das ist, glaube ich, auf Denkmalschutz und so, ne? Ja, und deshalb haben wir das halt gemacht. Das war jetzt quasi eine Win-Win-Situation.
Das ist quasi, wurde zerstört und wird jetzt wieder aufgebaut im Prinzip. Mit einem Nachhaltigkeitsaspekt. Das ist doch schön, dass das möglich ist. Du hast ja wahrscheinlich, bist mit einer ganz anderen Perspektive ins Studium reingegangen, als jetzt deine Perspektive ist. Wie lässt sich denn dein Anspruch oder jetzt beispielsweise der Anspruch von Architects for Future oder generell nachhaltiges Bauen überhaupt in der Baubranche umsetzen? Also, oder wie wird es umgesetzt?
Ja, das ist sehr schwierig, in der Tat, ne? Weil du hattest das ja auch schon angesprochen, also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also wenn es jetzt um diese recycelten Materialien geht, dann hat man natürlich immer das Problem, dass man nicht genau weiß, wie sind die Eigenschaften, ne, von diesem Stein, den ich da jetzt irgendwo ausbaue. So. Und man muss ja immer gewährleisten. Also nur mal, also die Firma, die das einbaut, muss gewährleisten. Oder der Architekt oder der Bauherr verzichtet auf eine Gewährleistung. Das heißt, wenn es kaputt geht, dann hat er Pech und niemand bezahlt ihm den Schaden. Mhm. Ansonsten, wenn es kaputt geht, muss es die Firma machen, die es eingebaut hat. Oder eben Dana. Ja, und, ne, und da scheuen sich dann alle so ein bisschen davor. So eine richtige Versicherung gibt es nicht. Ne? Und wenn man jetzt vielleicht mal da gewisse Regularien anpassen würde, dann würde man dem eher den Weg ebnen. Ne? Also das ist so ein Punkt. Und da haben sich auch gerade aktiv, setzen sich da sehr, sehr viele von uns, also sehr, sehr viele nicht, aber sie setzen sich auf jeden Fall sehr stark dafür, für verschiedene Dinge ein. Und das ist, war jetzt zuletzt zum Beispiel ein eigenes Bauministerium, weil alle Belange, die so die Baubranche betreffen, sind verteilt auf ganz verschiedene Ministerien. Mhm. Dann geht das halt da unter und hier geht das mal unter. Und es gibt niemanden, der so da mal wirklich so drauf guckt. Ne? Das war zum Beispiel eine Sache und dann hat sich auch eine Gruppe intensiv beschäftigt mit einer Umbauordnung. So. Also wie müssten wir die Regularien ändern, dass es viel einfacher wird zu sanieren. Ne? Mhm. Also so, ne, was so Einverständnis des Nachbarn angeht oder ja, also da gibt es auch, kann ich sehr empfehlen, wen das interessiert, Webinare, kann man einfach mal auf YouTube eingeben. Mhm. Architects for Future. Und dann kommen da verschiedene Webinare zu verschiedenen Themen. Und zuletzt war da eben auch diese Umbauordnung, wurde da diskutiert. Und dann gehen die auch ziemlich speziell darauf ein, was sie sich da überlegt haben. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr schön. Mhm. Beispielsweise war ein Punkt Gemeinwohl über Interessen von Einzelnen. Ne? Und das ist schon mal ein super guter Ansatz, denke ich.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ist denn die Idee dann auch mit diesen Plänen, mit dieser Überlegung, wie kann das besser werden, soll damit konkret an die Politik herangetreten werden oder was, wie ist der weitere Verlauf dafür?
Ja, also die haben, glaube ich, Unterschriften gesammelt für diese Umbauordnung, ne, und gehen da jetzt immer so quasi in diese, oder versuchen da die Koalitionsverhandlungen, ne, den Fokus darauf zu lenken. Genau, also wir machen zwar, also jetzt nur das in Ahrweiler war jetzt ein so ein, war eine Aktion, aber es gibt ganz, ganz viele und wirklich die meisten sind politisch, ne, weil da einfach die großen Hebel sind. Ne. Es ist natürlich, es ist wirklich schwierig, diese etablierten Strukturen da irgendwie zu ändern, weil die Baubranche halt auch sehr kleinteilig ist. Ne. Es gibt viele sehr, also eher kleine Firmen, ne, so ein Handwerkerbetrieb ist jetzt nicht wirklich groß, ne, und es muss der sich plötzlich umstellen, so, dann braucht er natürlich das Geld dafür, der braucht das Know-how und so weiter, ne. Know-how ist, wie gesagt, was halt verloren gegangen ist über diese Baustoffe. Ne? Dann gibt es ja auch diverse Normen und da ist halt die Lobby sehr stark vertreten. Ne? Setzt sich dafür ein, dass die Norm so aussieht, dass sie möglichst auf ihr Produkt passt. Mhm. Wird gemunkelt. So, ne? Und entsprechend ist es dann eben schwer zu sagen, okay, ich mache jetzt mein Haus jetzt irgendwie anders. Also es gibt ja natürlich schon Vereine, die sich dafür einsetzen, zum Beispiel der Fachverband Strohballenbau, ne, der hat dann immer getestet und verschiedene baufsichtliche Zulassungen beantragt, ne, dass getestet wird, okay, wenn ich jetzt einen Strohballen habe, der ist so und so dick und da kommt, ne, so und so viel Lehmputz drauf, wie gut brennt der oder brennt der eben nicht, wie lange hält der dem Feuerstand, das sind ja alles Dinge, die man wissen muss, wenn man das einbaut, ne, und das ist ja auch völlig zu Recht. Aber es muss halt getestet werden und es muss vor allem unabhängig getestet werden. Und wenn das immer nur so, nur, ich will das gar nicht runterspielen, ich finde die super, super toll, diese Menschen, die das machen, mhm, und schon so lange dabei bleiben und die Fahne hochhalten. Mhm. Aber ne, das ist ein Verein und die machen das so ein bisschen in ihrer Freizeit, die meisten. Und dagegen steht halt ein Riesenkonzern, mhm, der viel Geld hat und ganz andere Möglichkeiten, seine Produkte zu etablieren am Markt.
Mm. Ja. Wie sieht es da aktuell aus? Also ist es erfolgsversprechend, dass Prinzipien zur Nachhaltigkeit auch wirklich umgesetzt werden können oder dass auch dieser Umbauplan, dass der angenommen wird oder generell, dass die Baubranche sich bald ändern wird? Oder ist es wahrscheinlich, wenn dann auch, ein sehr, sehr langer Prozess?
Ich hoffe natürlich, also ich muss es hoffen, weil sonst hätte ich nicht, glaube ich, die Ausdauer für so viel Engagement, dass es einfach passieren muss. Also, ne, was haben wir für eine Wahl, ne? Weiter wie bisher, also wenn man mal in Ahrweiler ist und die Geschichten hört, was da passiert ist, ungeschönt, dann wird einem das vielleicht auch nochmal bewusst, ja, was das eigentlich heißt, diese lebenswerte Zukunft, die da manchmal so auf den Schildern steht, von den Kindern halt, ne? Also es gibt keine andere Möglichkeit und niemand kann das ernsthaft wollen, ne? Auch wenn ich noch so viel Geld damit verdiene, werde ich nicht glücklich von dieser Welt gehen, wenn ich das damit verursache. Also das ist halt was, wo wir uns einfach klar drüber werden müssen und auch jeder. Und ich glaube, je mehr Druck es von außen gibt und je mehr die soziale Norm in Richtung Nachhaltigkeit geht, desto weniger gut lässt sich das, wegschieben. Und ich hoffe auch, dass dann so ein bisschen die Angst genommen wird, ne? Dass sich was verändert, muss ja nicht unbedingt heißen, dass es schlechter wird. Ne? Man kann es ja viel besser machen, wenn man es verändert. Mhm. Ja.
Und, es gibt ja auch irgendwie, dieses Vorurteil, oder weiß ich nicht, ob es ein Vorurteil ist, oder zumindest, ich kenne mich da zu wenig aus, aber das nachhaltiges Bauen bisher auch einfach immer noch zu horrende Preise mit sich bringt, dass es irgendwie sich nicht rentiert, vor allem, also je nachdem, wen es jetzt betrifft, aber dass ja auch ganz oft das Ziel ist, irgendwie möglichst billig zu bauen, weil die Personen zu wenig Geld haben und dann ist das irgendwie, genau, da wäre ja zum Beispiel individuelles Bedürfnis im Gegensatz zu Gemeinwohl wahrscheinlich dann eben nicht erfüllt, also das wäre dann, würde höher gehalten werden in dem Fall, aber ist es denn wirklich so oder dass es wirklich so teuer ist, aktuell zumindest noch?
Also das ist, glaube ich, ein Gerücht. Ja, also es gibt da eine Studie, und zwar von Holger König. Der hat die gemacht für das Bayerische Umweltamt, wenn das mich nicht lügen. Und da hat er das ziemlich gut aufgerollt und es ist mit Sicherheit wert, dass man das sich mal genauer anguckt. Und zwar ist er da darauf gekommen oder dazu gekommen, dass es nicht nur darum geht, um die Materialien, sondern eher um Bauweisen. Ja? Ich habe dir ja gerade erzählt von dem lasttragenden Strohballenbau und das ist eigentlich nicht teurer als konventionelle Bauweisen, weil das Stroh zu stapeln, das geht relativ schnell. Und danach muss man es halt verputzen, da gebe ich zu, okay, das ist aufwendiger. Man muss dieses Stroh einschlemmen, ja, weil der Putz nicht einfach so darauf hält, also der Lehm, ne? Und dann ist es natürlich sehr ruckelig, diese Wand. Also muss man sich vorstellen, muss man sehr viel ausgleichen und das muss man natürlich auch momentan noch manuell machen, ne? Aber, ja, wie gesagt, also es fließt halt auch nicht dieselbe Energie da rein wie in andere Bauweisen, ne? Also man kann das vielleicht vergleichen mit dem Verbot der Glühbirne. Als die Glühbirne verboten wurde, da war das plötzlich total wirtschaftlich interessant, sich damit zu beschäftigen, wie kriege ich eine LED-Lampe so hin, dass sie schön aussieht, so, und billig ist. So. Ja, wenn die Glühbirne nicht, wenn es da kein Verbot gegeben hätte, dann wäre das nie passiert, weil es hätte sich einfach nicht gelohnt. So, ne? Und wenn man jetzt aber Anreize gibt, natürlich politisch, weiter dahingehend die Branche zu entwickeln, dann denke ich, wird es auf jeden Fall noch günstiger werden, das ökologische Bauen zum einen. Und ein weiterer Punkt, den man beachten muss, wenn man sagt, okay, das ist jetzt viel zu teuer, es ist natürlich auch, dass es eine gewisse Marktverzerrung gibt. Ja, also im ZDF habe ich neulich gelesen, dass Heidelberg Zement, die stoßen sehr viel CO2 aus, ich habe das ja vorhin erklärt. Ja, sie sind, glaube ich, sogar der deutsche Aktienkonzern mit den zweitgrößten Emissionen nach RWE. Also jeder weiß RWE, Kohle und so weiter, aber wer weiß Heidelberg Zement? Fast niemand, oder?
Genau. Noch nie gehört.
Ist unterm Radar auf jeden Fall. Ne? Und da gibt es ja diese Zertifikate, die handeln können, CO2-Zertifikate. Und die haben so viele bekommen von der EU, dass sie damit sogar noch Geld verdienen, also dass sie sogar noch weiterverkaufen können. Große Konzerne, Chemiekonzerne müssen keine Energiesteuer bezahlen und so weiter. Ne? Und da gibt es dann
halt.
Müssen sie nicht? Okay. Nee, nicht alle. Es gibt da schon eine gewisse Verzerrung so am Markt. Ne? Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass diese ganzen Schäden, die daraus resultieren, ne, wie entsorge ich nachher diese, ich nenne es jetzt mal böse Sondermüllfassade, ne? Ist ja nicht im Preis inbegriffen so, ne? Dann wird es vielleicht doch am Ende nochmal teurer. Oder wie teuer wird dieser Schaden, den die Treibhausgase in der Atmosphäre anrichten? Das kann man ja nicht beziffern eigentlich, ne? Also unter der Argumentation ist es eben ja schwierig und man müsste es vielleicht auch ein bisschen andere Ansätze finden, also wie beispielsweise wir das jetzt in Ahrweiler machen, ne? Lehm kann man sehr, sehr einfach verarbeiten und wenn man da was falsch macht, ist nicht so schlimm, dann macht man es wieder nass und dann probiert man neu, ne? Und so durch partizipative Ansätze, ne, durch selber machen, selbst bauen und angeleitet werden, kann man, glaube ich, sehr viel Geld sparen einfach auch, ne? Das wäre eben ein anderer Ansatz. Also man muss vielleicht auch einfach die Werte ein bisschen prüfen, ne? Was sind unsere Werte? Was ist Zeit? Was ist Geld? Und ich glaube, es braucht einfach ein ganz anderes Wirtschaften auch, um das nachhaltige Bauen so einen großen Stil anzuwenden.
Was wären denn das so weitere Anreize, Aspekte, die aus der Politik kommen müssten, damit es wirklich umsetzbar wäre? Beziehungsweise ist es für dich auch so der Ansatz, der am meisten Gewicht hat, so dass aus der Politik Anreize kommen müssen? Oder muss es quasi die Gesellschaft an sich verändern?
Also ich denke, es ist beides, ne? Also die Politik wird es nicht umsetzen, solange das in der Gesellschaft nicht akzeptiert ist. So, also es muss, glaube ich, einen gewissen Druck geben. Und dafür braucht es vielleicht auch Aufklärung. Aber also die Politik hat auf jeden Fall den größten Hebel, sage ich mal. Ne? Und ich denke, sie könnten das auch gut kommunizieren. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise diese ganzen Normen unabhängig prüfen würde, was davon macht eigentlich Sinn, was macht nicht Sinn, und man müsste eigentlich nachhaltige Baustoffe einfach fördern. Ne? Mhm. Und damit wäre einfach schon viel, viel getan. Und ich glaube nicht, dass die Gesellschaft dafür nicht bereit ist. Also die meisten Leute wollen, glaube ich, lieber ein ökologisches Haus, weil es auch einfach gesünder ist und schöner ist und man sich daran einfach besser und wohl fühlt. Na, und dann kommt immer, ja, das ist zu teuer, obwohl das ja vielleicht gar nicht stimmt. Es ist einfach Unwissenheit, vielleicht auch Angst, weil man das nicht kennt, ne? So wie mit dem Leben, man kennt sich nicht aus, man muss dafür haften, man gewährleistet dafür, ne? Und lauter so Aspekte einfach. Und das kommt eben alles zusammen, ja.
Politik ist jetzt quasi so das Große darüber. Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, welche Erfahrungen ihr so mit Behörden gemacht oder du oder wie auch immer in deiner Branche du so kennst, Erfahrungen mit Behörden. Wenn irgendwie versucht wird, irgendwie auch auf Nachhaltigkeit zu pochen, sind die da eher in der Regel positiv gestimmt oder gibt es auch viele Widerstände oder...
Also ich persönlich hatte noch gar keine Erfahrungen mit Behörden. Ich habe die meiste Zeit Baustellen geleitet und da war schon alles geritzt, wenn ich zum Einsatz kam.
Glück gehabt.
Oder auch nicht,
ja.
Ja, aber ich kann da gerne einen Erfahrungswert weitergeben, den uns der Frederik von DGJ Architekten hier aus Frankfurt mal berichtet hat. Mhm. Und zwar, das war dieses, ne, die bauen da so ein mehrgeschossiges Haus aus Holz und das wird auch zum großen Teil gesteckt einfach so. Mhm. Und das ist natürlich was jetzt nicht unbedingt konventionell ist und wo er dann wohl auch ein bisschen natürlich auf Widerstand stieß, ne, bei der Behörde. Und er hat dann gesagt, ja, aber einfach mit, fand ich super, Kompetenz und Kontinuität einfach dahinter stehen und der stete Tropfen hüllt den Stein. Mhm. Ja, das war das Statement, das er dazu gegeben hat. Und
also quasi nicht nachgeben.
Genau, immer wieder, ne? Und vielleicht beim ersten Mal sagt die noch nein, dann geht die vielleicht nochmal in sich, ne? Und dann kann man nochmal fragen und dann geht die vielleicht nochmal in sich und vielleicht irgendwann.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ja oft das Argument ist irgendwie so, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiterhin so und das andere kennen wir nicht.
Auf jeden Fall.
Was ja auch sehr dramatisch ist, diese Perspektive oder diese Haltung. Ja, wir haben ja jetzt schon sehr viel erfahren auf jeden Fall. Und es ging viel um Nachhaltigkeit, also klar, deswegen habe ich dich ja gefragt. Mich würde auch nochmal so allgemeiner interessieren, was so neben Nachhaltigkeit noch andere wichtige Aspekte beim Bauen sind. Also worauf kommt es aktuell auch noch an, vielleicht auch bezüglich Umweltschutz?
Also was wichtig ist, ist natürlich auch, dass es ein gutes Gebäude ist, ne? Und in welchem Kontext das Gebäude steht. Wenn man sich jetzt mal anschaut, es gibt ja viele Siedlungen, die so ein bisschen, ich sag jetzt mal als Beispiel die Banlieues in Frankreich, ne? Ja, irgendwie... wo man nicht gerne wohnt so, ne? Und teilweise werden die auch abgerissen einfach, weil es halt ein Ghetto ist oder wie auch immer, weil man das nicht mehr richtig in den Griff kriegt, ne? Und dann denkt man, okay, vielleicht liegt es am Gebäude. Und das ist halt super wichtig, einfach diese ganzen sozialen Aspekte, ne? Also wo steht das Haus, wie ist es angebunden, dass es eine soziale Durchmischung gibt, dass es nicht eigentlich diese Ghettos, sage ich jetzt mal, oder Brennpunktviertel sich bilden. Und dass es einfach eine offene Gesellschaft unterstützt, dass die Räume, die dieses Gebäude umgeben, auch qualitativ hochwertig sind. Ne? Wenn man jetzt da irgendwie wohnt im Block, sage ich mal, ne? Dass man da nicht von einer trostlosen Umgebung umgeben ist, wo man, wo kein Geld da ist, das Grün zu pflegen, sondern dass man vielleicht die Möglichkeit hat, da auch mitzubestimmen und mitzuagieren, ne, indem man da vielleicht Hochbeete anlegen kann oder andere schöne Initiativen sich bilden. Also damit erhält man ja auch Raum, ne, der einfach wichtig ist, ne, dass das vor allem vor Abriss dann auch schützt.
Okay. Und bist du auch schon viel in Kontakt mit Biodiversität gekommen bezüglich Bauen? Oder?
Also bei den Projekten, die ich als Architektin betreut hatte, nicht so wirklich, aber ich arbeite seit einem Jahr für ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen beim TÜV Süd. BUEAM heißt das. Und da ist das eine Kategorie, ja, diese Biodiversität. Dann kommt sozusagen ein Ökologe, guckt sich das an, wo steht das Haus, in welchem Kontext, ist da irgendeine Art, ne, was ich nicht, ein Feld, eine Fledermaus oder wie auch immer, die man da unterstützen kann. Und dann gibt es dann quasi, gibt er dann ja, so Empfehlungen, ne? Hier vielleicht eine Wildblumenwiese oder ein Vogelnistkasten oder ein Fledermausnistkasten. Mhm. Und ja, dann wird das umgesetzt. Das sind immer so kleinere, aber auf ganz nette Maßnahmen. Ja, und das ist natürlich super wichtig auch, ne? Mhm. Ja.
Wie im Prinzip, dieser Begriff heißt ja im Prinzip, dass man versucht, also jetzt bezüglich Bauen, das Haus oder das Gebäude so zu gestalten, dass es irgendwie mit dem Umfeld, mit der Umwelt irgendwie so im Einklang steht, also auch mit Tieren, Pflanzen und so weiter.
Genau.
Ja. Also das unterstützend ist, ja.
Genau, also im Wesentlichen zielt es meistens darauf ab, dass das Gebäude nicht nur für Menschen ist, sondern auch für Tiere, die so natürlich in der Umgebung von dem Haus halt vorkommen. Mhm. Ja. Mhm. Insektenhotel oder ach, da gibt es ja alles Mögliche, ne? Mhm. Ja.
Okay, ja, das ist dann auch schon mal gut zusammengefasst. Genau, das ja, waren jetzt viele Aspekte. Fand es sehr spannend. Insgesamt, auch wenn ich von vielen Dingen noch nie was gehört habe. gibt es noch irgendwie so ein Schlusswort oder irgendwie, was du noch sagen möchtest, was dir irgendwie noch weiterhin einfällt, was noch ein wichtiger Aspekt für dich selbst ist?
Ja, nach fast 2 Jahren Aktivismus in der Baubranche, ja, fände ich es einfach wichtig, dass sich einfach alle der Problematik bewusst werden und ja, halt auch offen sind für Veränderungen. Also das ist wirklich super wichtig, ne? Es gibt immer, also wir stehen dann auch da, ne? Wir sind wirklich nicht genug, ne? Wir haben super viel zu tun, es gibt so viel, was wir tun müssten, aber wir haben halt einfach nicht die Manpower oder die Womanpower vielmehr. Und ja, das wäre halt einfach, dass sich wirklich jeder engagiert. Und wenn es nur ist, dass ich zu diesem Klimastreik gehe, ne? Das ist ja schon, dann ist ja schon viel getan, ne? Und vor allem, dass wir halt auch die Angst vor Veränderung verlieren. Ja, man muss das wirklich als was Positives sehen. Und ne, es gibt viele Dinge, also so viele Aspekte, die in der Art und Weise, wie wir jetzt leben, wirklich nicht gut sind und für niemanden gut sind oder für die allermeisten Menschen nicht gut sind. Mhm. Und da muss man einfach überlegen, wie können wir, also alle zusammen, ja, wie können wir den Wandel so hinkriegen und gegenseitig unterstützen, dass niemand davon Schaden nimmt und dass es für alle einfach besser ist als vorher. Ne? Also auch wenn es jetzt ist natürlich schwierig. Ja, natürlich, wenn ich jetzt sage, man muss eigentlich mehr sanieren und man darf weniger neu bauen, dann haben wir, ne, und nicht mehr mit XPS, nur mit Stroh, dann ist mir natürlich schon klar, dass da große Konzerne dahinter stehen und viele Arbeitsplätze und so weiter. Ja? Mhm. Das ist natürlich immer das große Problem. Und dann, na, das geht nicht und die Arbeitsplätze und dies und das. Aber es ist halt, man muss das Ganze halt man muss dieses ganze System einfach hinterfragen. Mhm. Ne? Und natürlich will niemand, dass irgendwer jetzt in der Arbeitslosigkeit und im Elend und Armut oder was ändert. Ja, endet. Man muss das System so hinkriegen, dass das keinem passiert. Und wenn wir alle sagen, okay, wir arbeiten jetzt alle weniger, gibt es ja auch schon Ansätze. Ja? In anderen Ländern gibt es diese Ansätze. Mhm. Und dafür haben wir vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber wir haben dafür mehr Zeit. Mhm. Mehr Zeit zum Beispiel, mein Haus mit Lehm selbst zu verputzen oder meinem Nachbarn dabei zu helfen und der macht dafür was anderes für mich. So, ne? Mhm. Und einfach von dieser ganzen Doktrin, also ja, die uns eingeimpft wird, seitdem wir klein sind, du brauchst einen Job, du musst viel Geld verdienen, damit du Status hast und ein dickes Auto und alles, ne? Dass das eigentlich nicht die Werte sind, die uns weiterbringen werden und auch nicht die Werte sein werden, auf die wir stolz sind am Ende unseres Lebens, wenn diese ganze Katastrophe mal so richtig aufkocht. Mhm. Ne? Und dass wir davon ja, das müssen wir einfach sehen und das muss man auch sehen, ohne Angst zu haben, weil Angst wird uns nur hindern, darin Lösungen zu finden. So, und das ist einfach super wichtig, dass da jetzt alle sagen, okay, jetzt machen wir das und wir machen es anders und wir machen es vor allem besser und wir nehmen alle mit. Das ist so das Anliegen, was ich habe, als nach 2 Jahren Aktivismus an alle Menschen mit dieser Weltgemeinschaft.